zunächst einmal hat sich alles konzentriert auf die Frage der sogenannten Transitzentren, also Festhaltung an der Grenze. Und die SPD hat dann verhalten gejubelt, als sie als Kompromiss darstellen konnte, naja, es gibt irgendwie so ein Transitverfahren, aber keine Transitzentren und so weiter. Wenn man sich dann aber mal die weiteren Punkte dieser Einigung anschaut, dann hat man schon große Probleme, kommen wir gleich drauf. Aber ich sage zuvor, wir haben ja auch dieses 63-Punkte-Papier von Herrn Seehofer, den sogenannten Masterplan im Hintergrund, der ja auch eine Fülle von Maßnahmen beinhaltet, wo man sich erneut fragt, jetzt wenn der morgen offizialisiert wird, bisher gibt es ihn ja nur in der Seehofer-Fassung, jetzt müsste es eine BMI-Fassung geben, wohin das alles führen soll und wo die SPD mal wirklich Nein sagen würde. Also das zum Rahmen der ganzen Aktualitäten, bevor wir in die Inhalte einsteigen.
Aus den von CDU und CSU angestrebten Transitzentren sollen nun Transitverfahren an der Grenze werden, die in bereits bestehenden Gebäuden der Bundespolizei eingerichtet werden und nicht länger als 48 Stunden dauern. Die SPD hatte sich zuvor, wie Sie gesagt haben, vehement gegen diese Transitzentren und geschlossene Lager ausgesprochen. Hat die SPD in diesem Punkt tatsächlich Verbesserungen für die Schutzsuchenden erreicht oder ist der Wechsel von Transitzentren zu Transitverfahren nur ein Wortwechsel?
Das heißt ja, die Transitverfahren werden in bestehenden Einrichtungen in unmittelbarer Grenznähe durchgeführt. Meines Wissens gibt es im Schengen-Raum keine Grenzkontrollstellen und ich wüsste nicht, dass es Transitzentren gibt, die diesen Namen verdienen. Auf jeden Fall würde die Absicht ja weiterhin sein, einen Teil der Betroffenen dort festzuhalten und weiter davon auszugehen, die seien noch gar nicht eingereicht. Man hatte das ja begründet vorher, man wolle sowas machen wie das Flughafenasylverfahren, wo das tatsächlich so ist, im Gesetz normiert. Wer dort im Transit sitzt, ist noch nicht eingereist. Aber es ist ja so, dass wir im Schengen-Binnenraum keine Transitzonen in dem Sinne mehr haben. Man kann sie also nicht auch nach Gusto einrichten und man kann schon gar nicht behaupten, dass jemand, der auf deutschem Territorium ist, zunächst mal nicht eingereist ist. Und dann sagt die GroKo oder dieses Einigungspapier, Gesetzesänderungen seien dafür noch nicht mal erforderlich. Also man macht doch so ein flughafenähnliches Verfahren und will den entsprechenden Paragraphen, nämlich den Paragraphen 18a Asylgesetz, noch nicht mal ändern. Also ich habe weiterhin Probleme mit dieser Vorstellung von Rechtsstaatlichkeit und man dahinter baut man ja dann eine zweite Linie auf, wenn die Leute dann doch irgendwie da sind und aufgegriffen werden, dann soll es ein beschleunigtes Verfahren in den Ankereinrichtungen geben, von denen es ja bisher nur wenige gibt und viele Bundesländer lehnen ja eine solche Errichtung neben ihren Erstaufnahmeeinrichtungen, die sie ja schon haben, völlig ab. Also hier wird eine Druckkulisse auch geschaffen erneut für die SPD und das werden wir in Kürze sehen. Wenn ihr bei diesen Ankerzentren, diesen beschleunigten Verfahren für die bereits in einem anderen Staat gewesen sind, nicht mitmacht, dann kommen wir euch wieder mit der nächsten Drohung. Ihr seid vaterlandslose Gesellen, die sozusagen das, was getan werden muss aus Sicht der CSU, nicht tun.
Mit den Transitverfahren schwingt die Fiktion der Nicht-Einreise mit, also die bereits in den Transitbereichen von Flughäfen angewandt wird. Das haben Sie eben angedeutet. Damit ist gemeint, also dass Behörden so tun, als sei die schutzsuchende Person gerade noch hinter der Grenze, obwohl sie faktisch schon in Deutschland ist. Welche rechtliche Bedeutung hat diese Fiktion für die Schutzsuchenden und Ausländerinnen allgemein im Vergleich zu den bisherigen Asyl- und Zuständigkeitsverfahren?
Also ich kann es für den Flughafen klar schildern, weil wie gesagt, da ist es ja in einem Paragraphen normiert. Das heißt, dort kann man nicht nach draußen. Also es ist eine Einrichtung, die nach der Idee dieser Nicht-Einreise-Fiktion deswegen nicht geschlossen ist, weil man sie ja luftseitig verlassen kann. Das heißt, man kann freiwillig wieder in ein Flugzeug steigen. Und deswegen gilt das Verfahren zunächst mal nicht als freiheitseinschränkende Maßnahme, als Freiheitsentzug. Dann hat man ein sehr, sehr kurzes Verfahren, was insgesamt inklusive Verwaltungsgerichtsbarkeit im Maximaldauer von 23 Tagen hat. Voraussetzung ist im Flughafenasylverfahren, dass der Antrag als offensichtlich unbegründet abgelehnt würde. Wenn das nicht der Fall ist, darf man ja einreisen, oder wenn das Bundesamt sagt, wir müssen genauer prüfen, können das nicht in den für uns vorgeschriebenen 2 Tagen machen, auch dann darf man einreisen. Aber ich will nochmal darauf hinweisen, es ist eine grundsätzlich unterschiedliche Situation, weil im Transit internationaler Verkehrsflughäfen, also es sind ja immer Außengrenzen, gilt man, solange man im Transit ist, in diesem Sinne tatsächlich nicht als eingereist. Anders ist es aber als an Schengen-Binnengrenzen. Also die Idee der Übertragung der einen Regelung ohne Gesetzgebungsverfahren auf irgendwelche Orte in der Nähe der Grenze, das halten wir für rechtsstaatlich sehr, sehr fragwürdig.
Der Streit zwischen CSU und CDU wirkte so, als gäbe es in der Debatte um viele Menschen, die potenziell in den sogenannten Transitzentren landen würden. Und nach dem Beschluss der Großen Koalition aber erklärte Horst Seehofer, es würden wahrscheinlich weniger als 5 Personen täglich davon betroffen. Würden Sie sich dieser Einschätzung anschließen oder versucht Seehofer da nachträglich die Tragweite der Transitverfahren und des ganzen Masterplans zu verharmlosen?
Also da hätte ja das Theater ja nicht machen müssen, wenn es denn bei den 5 oder etwas mehr bliebe. Ich bin da ziemlich vorsichtig bei diesen Einschätzungen, weil die Frage ist, wie kann man durch Behördenentscheidungen Betroffene in eine bestimmte Situation hinein manipulieren. Wir haben das ja erlebt. Wir hatten 2015 folgende zunächst recht geringe Zahlen von Menschen, die diesen subsidiären Schutz, also den Flüchtlingsschutz, aber nicht als Individualverfolgte erhalten haben. Und das waren relativ geringe Zahlen im subsidiären Schutz bei den Hauptherkunftsländern. Kaum hatte der Gesetzgeber die Absicht geäußert, man wolle den Familiennachzug von den subsidiär Geschützten reduzieren und zeitweilig verhindern, hat sich das Bundesamt bewegt. Die Zahlen im vollen Flüchtlingsschutz gingen nach unten, im subsidiären Schutz nach oben. Das Beispiel hat jetzt nichts zu tun mit den aktuellen Beschlüssen, aber es ist ein Beispiel, wie zum Beispiel über Quotenmanipulation im Bundesamt Gruppen geschaffen werden können, die dann größer sind oder kleiner sind. Also großes Misstrauen bei uns an der Stelle.
Sie kritisieren auch in Ihrer Pressemitteilung, dass die Maßnahmen, die vorgesehen sind, auch nicht durch Gesetze eingebracht werden müssen, sondern auch einfach nur durch Verwaltungsmaßnahmen. Heißt es praktisch, dass die SPD, soweit sie am Donnerstag ihr Einverständnis für diese Beilegung des Asylstreits gegeben hat, dann praktisch darauf verzichtet, eine weitere Kontrolle über diese Verwaltungsmaßnahmen zu haben, die dann wahrscheinlich vom Bundesinnenministerium im Alleingang beschlossen werden können?
Also die SPD hat, ich formuliere es sozusagen abseits der Inhalte zunächst mal, ein großes Interesse, dass dieses Asylthema aktuell beendet wird, weil sozusagen sie ständig in der Situation ist, hingestellt zu werden, als wolle man da nicht mitmachen bei angeblich unbedingt notwendigen Dingen. Und nun könnte die SPD sagen, das bringt uns nichts, uns darauf einzulassen, zumal manches von dem, was da jetzt ja auch im Masterplan drin ist, wahrscheinlich vor einem Jahr nur mit der AfD gemacht hätte werden können. Aber dieses ängstliche Schielen auf die geringe Akzeptanz beim Wähler führt halt nicht gerade dazu, dass der Mut jetzt überbordet und sozusagen die SPD eine eigenständige Politik formuliert. Das heißt ja auch, die bei einem großen Teil dessen, was in Seehofers Masterplan-Katalog steht, geht es ja um Sachen, die zum Teil erkennbar von der SPD früher mitgetragen worden sind, wenn wir denken, dass das grundlegende Ziel ist, dass die Grenzabschottung möglichst weit nach außen verlegt werden soll, bis in die Sahelzone, dass man also immer mehr Fluchtverhinderung am Ausgangsort betreibt, dass man mit Diktatoren verhandelt und so weiter. Das ist ja nicht an der SPD vorbeigegangen in der letzten Zeit, wird aber offensichtlich gar nicht problematisiert. Deswegen bin ich relativ skeptisch, was die Bereitschaft der SPD betrifft, hier zu mehr zu kommen. Schaut man sich die 11 Punkte jetzt an aus der sogenannten Einigung, Gibt es einen einzigen, wo man sagen könnte, da hat die SPD vielleicht ein bisschen größeres Interesse dran als die Union, nämlich das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das stand aber schon im Koalitionsvertrag drin. Also wenn die SPD das da reinschreibt, sagt sie, uns genügt es, wenn das kommt, was wir eh schon vereinbart haben. Ansonsten sehe ich nicht, dass es da einen Punkt gibt, wo man sagen könnte, die SPD habe ein wirklich eigenständiges Profil in den Verhandlungen gezeigt.